Ja, wir sind hier, Mr. Pinguin und Timo vom Klimakollektiv in Melle oder Mel. Man hört es schon, die französische Aussprache, eine große Herausforderung. Und zwar ist hier ein Wasserdorf im Rahmen von Aktionstagen der Gruppe oder des Kollektiv Aufstand der Erde und Bassin Non Merci. Und es geht hier um sogenannte Megabassins oder Wasserbecken. Vielleicht erstmal damit anfangen, was ist das eigentlich?
Also hier in der Region gibt es riesige Becken und sind eine Vielzahl von großen Becken geplant. Und es ist letztendlich ein Water Grabbing. Also das ist eine Wasseraneignung für industrielle Landwirtschaft. Dazu muss man sagen, das ist eines der größten Feuchtgebiete Frankreichs gewesen. Und durch Landwirtschaft ist die Sumpffläche, also diese Feuchtgebietfläche, ganz stark gesunken. Und jetzt steht, das Feuchtgebiet ist jetzt sozusagen, in seiner Existenz bedroht. Und gleichzeitig haben wir die neuen Realitäten der Klimakrise. Und Landwirtschaft wird auch in vielen Bereichen in Frankreich schwieriger. Und es geht hier nicht um irgendwelche Landwirtschaft, sondern es geht hier um eine industrielle Landwirtschaft. Und die Antworten der industriellen Landwirtschaft sind diese Megabeckens, also Megabassins, als so eine Art Technofix, in denen riesige Becken Grundwasser im Winter hochgepumpt wird in die Becken und dann wird im Sommer damit meistens Mais für die Massentierhaltung bewässert. Teilweise geht der Mais in den Export, teilweise direkt als Futtermittel in die Massentierhaltung.
Und das Interessante hier an Frankreich ist, dass es gibt dieses Bündnis Bassin Non Merci und das ist ein, wenn ich es richtig verstanden habe, Zusammenschluss von ökologischen Aktivisten, Klimaaktivisten, Bäuerinnen und Nachbarschaftsinitiativen. Und dann gibt es diesen Aufstand der Erde, was auch nochmal eine Art nationalweites Kollektiv hier in Frankreich ist, was verschiedene Aktionen zum Thema Klima macht. Möchtest du da vielleicht nochmal ein bisschen diese beiden Strukturen den Zuhörern erläutern?
Also ich mach's knapp. Also Bassin Non Merci ist ein lokales Bündnis, das gegen diese Megabassins kämpft. Interessant ist eben halt die Breite der Akteure. Man muss auch dazu sagen, der bäuerliche Sektor ist hier gespalten. Es gibt halt auch Kleinbäuerinnen, die einfach gar nicht an diese Megabassins angeschlossen werden können oder beziehungsweise auch ganz andere Formen von Landwirtschaft betreiben und die von diesem Grundwasserabsenkung negativ betroffen sind, die durch dieses Watergrabbing passiert, indem das Grundwasser immer weiter abgesenkt wird, indem es in diese Becken unter anderem geleitet wird. Das ist ein verankerter Kampf von vielen Jahren. Es hat sich immer weiter aufgebaut. Sie haben erfolgreiche Widerstandsaktionen auf vielen Ebenen, juristisch, mit direkten Aktionen, mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, alternative Landwirtschaftspraxen voranbringen und so weiter und so fort. Also auf vielen Ebenen haben sie sich damit beschäftigt. Und sie sind dann irgendwann an einem Punkt gekommen, wo sie, Hilfe von außen brauchten. Und das ist jetzt die Rolle von den Aufständen der Erde. Dieses Bündnis gibt es vielleicht seit 2 Jahren ungefähr, 2,5 Jahren. Ursprünglich in der Saat bei Nantes gegen einen auf dem Gelände der Saat Nantes gegründet. Das ist ein Kampf gegen einen Flughafen Projekt, der erfolgreich gewonnen wurde. Auch mit verschiedenen, also mit einer breiten Allianz von Klimaschützerinnen, autonomen Bauern, Bäuerinnen. Und die Aufstände der Erde, für die Aufstände der Erde sind zwei Sachen zentral. Das sind halt Kämpfe um Land, Zugang zu Land, gegen die Zerstörung von Land, also gegen Beton, Straßenbau, industrialisierte Großprojekte, und Wasser ist zunehmend auch im Fokus von den Aufständen der Erde, und da hat der Widerstand hier in Sansolin maßgeblich auch damit dazu beigetragen. Man muss dazu sagen, also ein Höhepunkt war letztes Jahr. Da war ein Kampf gegen, da waren hier eine Demonstration mit über 30.000 Leuten, eine illegale Demonstration. Es gab sehr harsche Polizeigewalt, in dem Nachgang hat der Innenminister versucht, die Aufstände der Erde zu verbieten. Das wurde juristisch, ist das nicht durchgekommen. Es gab aber trotzdem auch Repressionen, Verhaftungen von Aktivistinnen, die an anderen Aktionen teilgenommen haben sollen von Aufständen der Erde. Und ja, das ist, es ist eine sehr breite Mobilisierung hier. Es geht letztendlich darum, wie wir mit unseren Lebensgrundlagen in Zeiten der Klimakrise umgehen. Es werden die sozialen Fragen gestellt, es wird antifaschistisch gedacht, intersektionelle Kämpfe zusammengedacht, internationalistisch. Sansolin ist auch ein wichtiger Vernetzungsort. Hier sind Vertreterinnen von verschiedensten Wasserkämpfen aus ganz Europa und global auch, die von ihren Wasserkämpfen berichten. Das ist wirklich Spannende hier. Also oder viele andere Sachen sind auch spannend, aber das ist...
Vielleicht ein Aspekt. Bei dieser Demonstration wurde auch ein Wasserbecken entwaffnet. Ich glaube, so wird das hier teils nennen das Aktivisti. Man muss sagen, ich habe gelesen, 15 dieser Wasserbecken wurden von Gerichten im Nachhinein als illegal eingestuft, weil sie quasi nicht angepasst sind an die Folgen des Klimawandels. Und es wurden auch jetzt nicht von den Akteuren, über die wir gerade sprechen, sondern von irgendwem anders, wurden auch schon einige andere Wasserbecken entwaffnet, und bei dieser Demonstration wurde auch ein Wasserbecken wohl also nicht nur symbolisch besetzt, sondern quasi außer Kraft gesetzt. Ne?
Also diese Entwaffnungsaktion, ich sag mal, wie Sie das nennen, Zerstörung von einer toxischen, zerstörerischen Infrastruktur letztendlich. Diese Entwaffnungsaktionen haben nicht, also das ist nicht gelungen letztes Jahr im März. Da sind die Demonstrantinnen oder die Aktivistinnen nicht auf die Fläche der Megabassins gekommen. Aber Jahre zuvor haben sie halt verschiedenste Bassins entwaffnet. Einerseits bei größeren Demonstrationen auch, wo sie mehrere tausend Leute waren. Und gleichzeitig haben auch Kleingruppen diese Megabassins entwaffnet, und gleichzeitig die juristischen Kämpfe, die waren auch sehr, sehr wichtig. Hinzu muss man um die Bewegung und die Kämpfe besser zu verstehen, muss man sagen, es ist nicht nur diese Entwaffnungsaktion, also die direkte Aktion, dass man das, was die ungerechten Verhältnisse verkörpert und physikalisch durchsetzt, lahmlegt. Ein Teil der Aktion, sondern auch positive Alternativen. Also sie haben zum Beispiel die Confédération Paysanne, haben dann ein Maisfeld zerstört und haben dann oder mit anderen und dann zum Beispiel Buchweizen, was eine lokal angepasste Pflanze ist, die mit wenig Wasser auskommt, einfach gepflanzt. Oder sie haben Hecken gepflanzt und haben halt auch alternative Landwirtschaftspraxen gezeigt, die in Zeiten der Klimakrise funktionieren, anstatt ein exportorientiertes, auf, ja, eine exportorientierte industrielle Massentierhaltung, ein Agrarsystem, was eigentlich extraktivistisch ist. Und dass sie diese positiven Alternativen auch immer, ist immer auch ein Teil der Aktionen. Und auch, dass es einfach auch viel kreativ ist, einfach mit Kunst und ja, Kunst und Kultur auch ein wichtiger Beitrag einfach zu diesen Kämpfen leistet. Also es ist eine sehr vielfältige Bewegung.
Und auch eine, du hast eben schon gesagt, 30.000 Leute und hier auf dem Camp, wir sind jetzt noch hier quasi am Anfang, es füllt sich, es ist schon ganz viele Zelte, ganz viel Programm. Ihr habt ja auch als Klimakollektiv schon zwei Broschüren jetzt in den letzten Zeiten rausgegeben. Das hieß das erste Wasserkämpfe in Bewegung, ist glaube ich der Übertitel. Das erste hatte dann die kommenden Kämpfe oder kommenden Konflikte. Und das zweite war begleitend zu, kannst du auch gleich was zu sagen, zu einer Speakers-Tour, Wasserlandgerechtigkeit, die im Frühjahr diesen als 2024 stattfand, zwischen Dürre und Flut. Ihr seht diese Kämpfe hier in Frankreich exemplarisch für globale Zuspitzungen, die infolge der Klimakrise kommen. Magst du das so ausführen? Welche anderen Beispiele gibt es noch, wo ihr sagt, hier, das ist ein Beispiel für die kommenden Kämpfe der Zukunft?
Ja, also Wasserkämpfe, also an den Auseinandersetzungen um Wasser wird die Klimakrise konkret. Und Wasserkämpfe gibt es überall oder also sehr breit, global. Ich könnte jetzt, also von Lateinamerika über in Europa, Afrika, Wasser wird genutzt als eine Kriegswaffe, wenn man sich zum Beispiel Rojava anguckt und wie die Türkei mit ihren Staudämmen Wasser reglementiert oder in Palästina und woanders. Es ist sehr breit, Wasser, wo Auseinandersetzungen um Wasser geführt werden. Und für uns ist es einerseits die ganzen Internationalen, also wir wollen einerseits natürlich ein Hintergrundwissen bieten, wo überall diese Auseinandersetzungen geführt werden und wie. Also zum Beispiel waren gestern Leute aus Katalonien, die dann das Problem beschrieben haben des Übertourismus und wie der Tourismus sozusagen in Barcelona super viel Wasser verbraucht. Die lokalen Leute sollen nicht mehr duschen und für die Touristen werden die Pools gefüllt. So, ne? Also einfach, oder aber auch die industrielle Landwirtschaft, die Tierhaltung, also Massentierhaltung, die zu einer ganz starken Verschmutzung führen, oder das Lago Menor, das ist Nationalpark oder das, also das ist eine ganz wertvolle Lagune, die kurz vorm Kollaps ist in Spanien. Und so gibt es das auch, also die Auseinandersetzungen im Wasser sind hier ganz konkret in Saint-Soulin, aber auch an vielen anderen Orten in Frankreich. Und wir haben mit der ersten Ausgabe geguckt, wo könnten eigentlich potenzielle Wasserkämpfe entstehen oder wo gibt es die schon in Deutschland? Und da hatten wir einen speziellen Fokus, dass wir auf die industriellen Wasserverbraucher geguckt haben. Es gibt auch Auseinandersetzungen im ländlichen Raum um Wasser und das wird bedeutend, immer weiter bedeutend, dass auch immer mehr künstliche Bewässerung notwendig ist, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig ist in Deutschland der Hauptwasserverbrauch die Industrie. Das ist anders wie in Frankreich. Also in Frankreich, also in Deutschland verbraucht die Industrie ungefähr 70% des Wassers. Und das haben wir auch kartiert. Das sind die Tagebaue, das ist Braunkohle, die Reviere, die ganz viel Grundwasser abpumpen, aber auch Chemieindustrie, industrielle, also Großkraftwerke, die Wasser zum Kühlen nehmen. Es gibt verschiedenste Industrien, Papierindustrie und so weiter und so fort, die wasserintensiv sind. Und da haben wir eine Kartierung gemacht. In Zukunft werden wir das nochmal ausweiten, aktualisieren und auch so eine Online-Form entwickeln, Stück für Stück. Wir wollen perspektivisch so eine Wasseraktionskarte und ein Kartierungsprojekt machen für Deutschland. Und ja, also das war sozusagen die erste Ausgabe. Da haben wir einfach geguckt, ja, wo sind eigentlich die Wasserkämpfe auch in Deutschland? Und mit der zweiten Ausgabe, das war die Speakers-Tour Wasserland Gerechtigkeit mit den Aufständen der Erde, wo wir in 12 Stationen sozusagen mit verschiedensten Vertreterinnen von Organisationen, die in dem Bündnis organisiert sind, haben wir halt eine Speakers-Tour gemacht. Und das war eine sehr interessante Sache, auch zu sehen, wie die Menschen sich organisieren. Wie auch das Verhältnis von linken Aktivistinnen zu Basiskämpfen ist. Also, dass es nicht so instrumentell ist, aber man, oh, da ist ein Konflikt und da setzt man sich drauf oder man versucht da irgendwie den zu kontrollieren oder so, sondern da funktioniert die Aufstände der Erde sehr, die haben die lokalen Leute, die haben quasi den Lead in der Aktion. Also da kommen nicht die Leute von außen so und jetzt drücken wir den lokalen Initiativen, die halt ihre Kämpfe schon über viele Jahrzehnte teilweise führen, denn die Aktionsform auf, sondern das ist eher umgekehrt. Die lokalen Kämpfe wenden sich an die Aufstände der Erde und die gucken, ist es möglich, dass wir diesen lokalen Kampf unterstützen? Und wenn ja, dann machen sie eine Mobilisierung und mobilisieren da mit hin und versuchen, diesen lokalen Kampf auf ein neues Level zu heben. Und dieses Verhältnis zwischen einem verankerten, verwurzelten Kampf und einer, ja, ich sag mal, überregional organisierten Linken, das ist, finde ich, sehr ja, progressiv oder sehr, ja.
Kann man was von lernen. Ja,
also das ist wirklich inspirierend, wieder ein wirklich verankerter Kampf auf ein neues Level gehoben wird, ohne dich gegenseitig zu übergehen. Also es geht ja auch darum, wie schaffen wir eigentlich gute, solidarische Beziehungen? Und das ist vielleicht ein Kern, was wir hier lernen können, ja.
Gucken wir uns vielleicht ein, zwei Beispiele an aus Deutschland. Das eine, was jetzt, glaube ich, im letzten Jahr sehr groß und gab es auch viel Diskussion drum, ist Grünheide, der Ausbau der Tesla-Fabrik, wo es ja auch, da kannst du vielleicht gleich was zu sagen, es um einen Wasserkonflikt geht. Im Nachgang wurde, glaube ich, von eher den moderaten Teilen oder sehr moderaten Teilen der Klimabewegung ein Narrativ vorangestellt, das gesagt hat, naja, die Elektroautomobilität, die braucht es ja. Das wäre jetzt hier quasi eine Zuspitzung zu führen, eigentlich nicht so schlau. Wie würdest du die Proteste, du hast jetzt gerade hier ja Frankreich so als, hier können wir viel von lernen, wie würdest du da das bisherige Protestgeschehen so einordnen?
In Grünheide. Ich finde es erstmal total wichtig, dass man Tesla als ein grünkapitalistisches Projekt an sich kritisiert. Es gibt ganz viele Aspekte, die kritikwürdig und nötig sind, wo Widerstand organisiert werden muss. Es ist ein Unding, wie das Projekt durchgesetzt wurde. Ist ja jetzt auch nochmal mit den fragt den Staat, hat er sozusagen noch nochmal Akten öffentlich gemacht, wie das zwischen der Landesregierung und Tesla so gelaufen ist. Und das zeigt, dass die Aktivistinnen eigentlich, die die Aktion Tesla den Hahn abdrehen organisiert haben, dass das eigentlich genau richtig war, da reinzugehen. Gleichzeitig ist das auch ein Wasserkampf, weil letztendlich, auch wenn es noch größere Wasserverbraucher in Brandenburg gibt, ist es in einem sehr trockenen Gebiet, in dem es schon Einschränkungen gibt. Und man kann da nicht einfach eine Megafabrik ohne die lokalen Grundlagen zu beachten, da einfach rein den Leuten vor die Nase setzen und auch grundlegende Aspekte einfach wie die Wassergesetzgebung einfach aushebeln, weil es ihnen einfach jetzt gerade mal nicht passt. Ne? Und deswegen fand ich den Widerstand oder finde ich immer noch den Widerstand sehr nötig und wichtig. Und auch ist es einfach auch ein Ort, wo man verschiedene Aspekte auch sichtbar machen kann. Ne? Also was für eine Politik wir nicht wollen, beziehungsweise auch was an diesem System generell falsch läuft. Und deswegen finde ich das als ein Hotspot, sage ich mal, wichtig.
Ja. Ein zweites, ja, vielleicht noch größeres Thema, ist natürlich die Frage, was kommt nach dem Kohleabbau. Insbesondere, wir beide sind ja aus dem Rheinland, aber auch in der Lausitz. Wir haben jetzt gerade die Situation, dass sich die Ampelregierung von dem Kohleausstieg 2030 leider verabschiedet hat. Nichtsdestotrotz ist das Thema Wasser in der Lausitz und auch im Rheinland für die kommenden Jahre ein zentrales Thema, auch für die Klimabewegung, wenn ich euch richtig verstanden habe.
Also man muss dazu sagen, dass alle wasserwirtschaftlichen Maßnahmen, wenn man das so fachspezifisch sagen will, also es dreht sich alles um Wasser, wenn man die Rena, also was nach der Kohle kommt. Weil die Eingriffe in den Wasserhaushalt, um die Kohle abzubauen, waren gigantisch. Die haben total viel zerstört und das muss teilweise jetzt ausgeglichen werden. Es kann natürlich nicht alles wieder gut gemacht werden, was dort zerstört wurde. Man muss dazu sagen, um Kohle im Tagebau abbauen zu können, muss erst das Grundwasser abgepumpt werden, damit die Gruben nicht volllaufen. Das hat die Folge, dass die Grundwasserleiter zerstört werden. Und das führt halt zum Beispiel, ein praktisches Beispiel, in Kainberg, Kuckum entspringt die Quelle der Nils. Daran hängt ein ganzes Ökosystem. Durch die Grundwasserabsenkung ist die Quelle versiegt. Sie haben jetzt das Sumpfungswasser dann dafür, also das, was sie auch aus dem Boden pumpen, damit der Tagebau nicht vollläuft, in die Nils gepumpt. Und jetzt wollen sie möglichst schnell die Pumpen ausstellen, weil das ein Riesenkostenfaktor für RWE ist. Und ja, es muss aber gleichzeitig gewährleistet sein, dass diese Ökosysteme weiter am Leben behalten. Also deswegen ist das zum Beispiel total wichtig. Und aber eine, also sagen wir mal, einerseits, um die Schäden teilweise wieder gut zu machen. Und auf der anderen Seite ist Wasser der billigste Weg für die Bergbauunternehmen, den Tagebau zu renaturieren. Weil die sind gesetzlich dazu verpflichtet, eigentlich wieder einen nutzbaren Zustand herzustellen. Und das Billigste ist sozusagen für die Tagebauunternehmen, die Löcher zu fluten. Das hat vielfältigste Auswirkungen. Die Auswirkungen sind von erstmal dadurch, dass sie das Wasser reinleiten, es gibt so eine Art Verockerung, heißt das, oder entsteht eine Sulfatwolke, das Wasser Sulfate in den Gesteinen löst, die an der Luft oxidiert sind, weil man Tagebau betrieben hat. Und dadurch werden ganz viele Wasserwerke im Rheinland schließen müssen, die sozusagen von dieser Sulfatwolke unter Wasser, unter dem Boden sozusagen, also in die Grundwasserleiter wird ganz viel Sulfat eingeschwemmt. Und das wird, die ganze Region, also ist ein Riesenproblem. Und ja, auf der anderen Seite ist, woher das Wasser nehmen für die Flutung. Zu diesem Thema könnte man einen ganzen Podcast machen. Ich versuche mich nur ganz kurz zu halten. Im Rheinland wollen sie die Rheinwassertransportleitung bauen. Damit wollen sie schon im Herbst anfangen. Und dann wollen sie eine riesige Pipeline, ganz viel Wasser in den Tagebau Hambach und Garzweiler leiten. Das sind verschiedenste Herausforderungen. Und in der Lausitz gibt es das Problem, dass überhaupt gar nicht genug Wasser da ist. Und das Problem an der Lausitz, dazu könnte man auch eine eigene Sendung machen, daran hängt nämlich die ganze Wasserversorgung von Berlin. Derzeit wird die Spree noch mit Sumpfungswasser aus der Lausitz versorgt. Und wenn der Tagebau aufhört, hat die Spree bis zu 75% weniger Wasser. Dadurch ist die Wasserversorgung von Berlin arg gefährdet. Und es ist jetzt ein Technofix, eine technische Lösung, die sie jetzt aktuell favorisieren, ist die sogenannte Elbe-Überleitung. Dass sie aus der Elbe eine Pipeline rüberleiten in die Spree. Das Problem ist nur, die Elbe hat gar nicht genug Wasser. Und andere Aspekte sind, dass sie halt also diese Tagebau-Restseen, diese Kunstseen, die sie entstehen lassen wollen, sozusagen als Wasserspeicher verkaufen wollen. Also das ist dann der Technofix quasi. Ne? Also für sie ist es die billigste Lösung, den Tagebau oder das Land in Anführungsstrichen wieder nutzbar zu machen. Und das verkaufen sie jetzt noch als Anpassung an den Klimawandel. Super, wir haben ja einen Wasserspeicher. Aber das Problem mit diesen Kunstseen ist, die verdunsten extrem viel Wasser. Und es ist gar nicht genug Wasser da, um überhaupt diese Seen mit dem Wasser zu füllen. Und deswegen ist es halt einfach, wäre viel effizienter, das Wasser direkt in den Boden zu leiten, um es dort zu speichern. Und diese Konflikte um die Trinkwasserversorgung von Berlin, diese Elbe-Überleitung, also da wird sich auf jeden Fall auch verschiedenste Sachen zuspitzen. Und genauso sieht es aus mit der Wasserversorgung vom Rhein. In 20 Jahren sind die Alpengletscher abgeschmolzen und erst dann weiß man überhaupt, wie sich die Wasserversorgung des Rheins überhaupt weiterentwickelt. Also man geht jetzt schon davon aus, dass der im Winter in Zeiten von Dürren überhaupt nicht genug Wasser führt und dass die Flutung der Tagebau viel länger dauert, als RWE sagt.
Vielleicht, um das nochmal plastisch zu machen, also in den Zeitungen hier im Rheinland wird das quasi, hat es schon gesagt, diese künstlichen Seen, dann sieht man da tolle Panoramabilder mit Segelbooten. Du hast es schon gesagt, gestern gab es hier auch einen Talk, da waren aus Katalonien, aus Spanien und aus Marokko Aktivistinnen da. In Spanien, was bedeutet das eigentlich? Ja, das ist nicht genug Wasser da, also jetzt beim Rhein oder bei der Elbe. In Spanien, was kann man da sehen für die privaten Nutzerinnen, für die kleineren Bäuerinnen und Bäuerinnen? Welche Auswirkungen hat das dann mittel- oder langfristig?
Also ein Ziel ist, dass es Wassereinschränkungen natürlich bei der Nutzung, bei der Bevölkerung gibt, dass überhaupt gar... man muss dazu sagen, je weniger Wasser es gibt, desto verschmutzter wird es auch, weil es quasi konzentriert wird, aber die Verschmutzung, also es wird, der Zustand wird eigentlich immer schlechter, dass in weiten Teilen von Spanien einfach wirklich qualitativ hochwertiges Trinkwasser total schwierig Zugang zu haben, dass es nicht trinkbar ist, das Wasser, was geliefert wird. Das können wir uns so nicht vorstellen, weil wir in Deutschland einen sehr hohen Standard an Trinkwasser haben und die Verfügbarkeit für uns so normal ist. Aber das ist irgendwann nicht mehr gegeben. Und das andere ist natürlich, dass ganze Ökosysteme sterben. Also drumherum, also es wird halt auch den Ökosystemen nicht genug Wasser zum Leben gegeben, sodass ganze Ökosysteme Stück für Stück sterben und irreparabel verloren gehen. Was denn wieder Kettenreaktionen Auswirkungen hat auf die Fähigkeit überhaupt, Nahrungsmittel anzubauen und so weiter und so fort. Und eine weitere Versteppung, eine weitere Verödung der Landschaft, die immer weniger Wasser halten kann. Und aber auch eine weitere Verschmutzung, also durch diese Konzentration. Also, ja.
Im Vorgespräch hattest du schon erzählt, beziehungsweise man, so geheim ist es nicht, ich habe auf eurer Homepage gesehen, Oktober 2024 soll ein Aufschlag gemacht werden, ein weiterer Aufschlag. Ihr hattet ja schon mit den Broschüren und der Speakers-Tour das Thema Wasserkämpfe in Deutschland bekannter gemacht. Ihr plant eine Konferenz, richtig?
Ja, also wir planen erstmal, also es wird sehr wahrscheinlich erstmal ein kleineres Vernetzungstreffen in Berlin Mitte September geben, wo verschiedenste Initiativen zum Thema Wasser sich vernetzen, wo werden welche Auseinandersetzungen geführt, welche Herausforderungen hat man, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, vernetzen. Ein erstes Treffen, eintägiges Treffen in Berlin im September, und wir planen für den also vom 21. bis 23. März eine Wasserkonferenz an der Uni in Köln. Und genau, diese Wasserkonferenz am 22. März ist der internationale Tag des Wassers, deswegen haben wir die Wasserkonferenz so gelegt. Und bei dieser Wasserkonferenz wollen wir ganz viele unterschiedliche Akteure zusammenbringen, also Leute, die schon ganz lange zum Thema Wasser arbeiten. Da gibt es viele Fachexpertise, so zum Beispiel beim BUND oder WissenschaftlerInnen und so weiter und so fort. Dann aber auch Bürgerinitiativen, linke Aktivistinnen. Ja, wie kann man das, diese internationale Aktivistin? Und wir wollen einfach einerseits uns bilden, also weil es fehlt einfach auch an Wasserwissen in der Klimagerechtigkeitsbewegung, in linken Bewegungen. Wir haben da noch viel zu lernen, dass wir uns eigentlich, dass wir erstmal gegenseitig voneinander lernen. Gleichzeitig wollen wir aber auch uns vernetzen, wollen gucken, wo können wir praktisch Kampagnen entwickeln, wie können wir ja, eine Wasserbewegung Stück für Stück aufbauen, wie können wir das mit Antifaschismus, mit einer Handlungsfähigkeit auch in ländlichen Räumen verbinden. Das sind Punkte, die wir angehen wollen und ja, diese zarte Pflanze der Wasserbewegung weiter wachsen lassen.
Okay.
In Deutschland. Ja. In anderen Ländern, wie gesagt, ich habe gestern zum Beispiel erfahren, in Katalonien, da gab es eine Demonstration mit 50.000 Leute gegen eine Verlegung von einem Fluss. Ne? Und da sind Wasserkämpfe schon auf einem ganz anderen Level. Ne? Also, und Deutschland ist ein Land, das am meisten Wasser verliert, obwohl es historisch gesehen total reich an Wasser ist. Und ich glaube, wir müssen uns schneller organisieren in dem Bereich, dass wir, ja, dass wir dieses Politikfeld für uns fruchtbar machen.
Kommen wir zum Abschluss vielleicht noch mal einmal hier zurück nach den Aktionstagen vom Aufstellen der Erde und Bassin Normandie. Am Freitag und Samstag, wenn ich es richtig verstanden habe, sind hier größere Aktionen geplant. Und vielleicht kannst du dazu was erzählen. Und was mir aufgetragen wurde, was ich auf jeden Fall thematisieren soll, von als wir hier ankamen, gab es ziemlich viele Polizeikontrollen. Ich selber war hier 2,5 Stunden in 4 verschiedenen Kontrollen. Und ich glaube, nach der 3. Kontrolle war ich ein wenig empört, obwohl ich glaube, mich meistens ein recht ruhiger Typ bin. Und die Polizei fährt hier schon eine sehr enge Kontrolldichte, wie sie man vielleicht so bei G20-Gipfeln oder sowas auch kennt. Was ist deine Prognose? Auch auf die Gefahr hin, Prognosen liegen häufig falsch, egal. Für die, was erwartet? Kommt jetzt bei den Aktionstagen und wie wird der französische Staat, die Polizei da reagieren?
Also, was das angeht, möchte ich mich da nicht versteifen. Ne? Also ich glaube ganz einfach, es wird eine sehr breite, starke Mobilisierung geben. Es wird Aktionen geben, die vielfältig sind, mit verschiedensten Aktionsleveln. Und das ist, dieser vielfältige Widerstand wird seine Wege finden. Der Staat hat hier schon ganz klar gezeigt, dass das Repressionsniveau ist relativ hoch. Und gleichzeitig muss man jetzt auch den politischen Kontext sehen. Also die Neue Volksfront hat quasi sehr viele Stimmen bekommen. Die Regierung ist gerade in einer Übergangsphase. Und ich glaube nicht, dass es zu so exzessiv, also dass die Gewalt so exzessiv wird wie letztes Jahr. Das ist vielleicht meine Prognose.
Klingt
und ja, genau. Und gleichzeitig ist es einfach eine totale Stärke, dass trotz der Repression so viele Leute hier sind. Und meine Tendenz ist, es werden mehr Leute sein als letztes Jahr.
Meine letzte Frage, die ich immer allen stelle, ist, habe ich etwas vergessen zu fragen oder möchtest du noch mal etwas mitteilen, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben?
Vielleicht unsere Webseite noch, da gibt es nämlich die aktuellen Scenes zum Runterladen, klimakollektiv.org. Wir haben auch einen Telegram-Channel, wo wir über Wasserbewegungen schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Raum informieren. Könnt euch da eintragen, Zugänge findet ihr auch auf unserer Webseite. Und ansonsten, ja, ich bedanke mich für das Interview. Ich bin einfach total glücklich, auch diese tolle, lebendige Bewegung hier erleben zu dürfen. Und es sind auch viele deutschsprachige Menschen hier. Und ich hoffe, dass wir den Spirit und die Ideen sozusagen auch wieder zurücktragen und für dynamisierte Kämpfe für eine wassergerechte Welt irgendwie uns engagieren und die Sachen da voranbringen.
Super Schlusswort.
Danke.